Und es ist so ein Segen, dass es dich gibt, Yannick. Gottes Segen dir.
Ey, Andi, kann ich nur zurückgeben. Es ist so ein Segen, dich zu kennen. Und wirklich, ich kann so sagen, es ist eine wirklich Riesenfreude, heute hier zu sein, in meinem Haus, in meiner Gemeinde, wo ich zu Hause bin. Und es ist so ein Schatz, würde ich auch, Andi, dich als mein Pastor zu haben, hier zu sein, würde ich, danke für dein Vertrauen. Es ist echt eine Riesenfreude und ich freue mich einfach auf die gemeinsame Zeit, die wir hier jetzt haben werden. Genau, yes. Vielleicht bist du hier und du fragst dich, was erwartet mich? Man hat so am Beginn so ein Armband in die Hand bekommen und du bist schon so ein bisschen nervös. Keine Sorge, wir werden heute eine richtig geniale Zeit haben. Und du wirst mit Freude nach Hause gehen, erfüllt von Gottes Geist, voller Freude und vor allem mit einem Drängen, dass die Botschaft, die dein Leben so stark transformiert hat, dass die Botschaft nicht nur bei dir bleibt. Amen. Zu aller Anfang, bevor ich losstarte, hat jeder von euch zum einen diese Broschüre hier bekommen, weil die werden wir brauchen, und zum anderen dieses wunderschöne Armband. Da sind so viele Symbole drauf. Wenn du das nicht bekommen hast, gerade das Armband, bitte heb jetzt die Hand. Okay, vielleicht das Welcome-Team beobachtet jetzt mal, wer die Hand hebt, Hand oben lassen, und wird jetzt rumgehen und nochmal Bänder verteilen. Und auch nochmal die blauen Broschüren. Genau, einfach weiter die Hand oben lassen, bis du das Band bekommen hast. Das wird richtig gut werden. Und dann können wir mit voller Freude richtig gemeinsam durchstarten. Genau. Ey, ihr macht das richtig spitze. Halleluja. Come on. Sind wir nicht gesegnet mit einem Hammer-Welcome-Team, wo so flexibel ist? Los. Komm, gib dir mal einen Applaus. Seid flexibel, dann werdet ihr keinen Anschluss nehmen. Also keine Bibelstelle, keine Sorge. Habe ich nur gerade so zitiert, aus der Hüfte geschossen. Hammer, richtig genial. Während ihr diese Bänder verteilt bekommt, will ich einfach mal anfangen und ein bisschen erzählen, was heute das Predigtthema sein wird, beziehungsweise Seminarthema, und werde euch so ein bisschen durch den Vormittag hindurchnehmen. Das Thema heißt heute Unterwegs mit Jesus. Und wenn wir unterwegs mit Jesus sind, hat es immer was damit zu tun, dass die Botschaft, die unser Leben verändert hat, sich ausweiten darf in viele verschiedene Lebensbereiche. Und ein Lebensbereich, den wir heute besonders angucken möchten, ist der Lebensbereich von Evangelisation. Und der eine oder andere, wenn er dieses Wort Evangelisation schon hört, denkt er sich, hoppala, das ist vielleicht nicht ganz so mein Ding. Wenn du Leo heißt, sitzt du auf deinen Stuhl und sagst, Halleluja. Also ich glaube, wir haben hier eine weite Brandbreite. Ich will dich aber einladen, dein Herz zu öffnen, weil ich glaube, wenn du heute nach Hause gehst, dass du noch mal einen ganz neuen Blickwinkel auf dieses Thema haben wirst. Wir möchten loslegen und möchten uns drei verschiedene Blocks gemeinsam heute Morgen angucken. Der allererste Block ist, dass ich zu euch sprechen werde darüber, was überhaupt das Herz ist, weshalb wir diese gute Botschaft an die Menschen weitergeben. Danach werden wir uns angucken, was ist überhaupt diese gute Botschaft. Und dann das Wichtigste, wir gucken uns an, wie kannst du in einer total natürlichen Art und Weise den Menschen in deinem Umfeld die Liebe Jesus weitergeben. Dein Bruder, der noch Jesus noch nicht kennt, dein Onkel, der Jesus noch nicht kennt, dein Fußballverein, der Jesus noch nicht kennt, deine Arbeitskollegen, die Jesus noch nicht kennen, die Kita, wo du dein Kind hinbringst, und die Eltern, die Jesus noch nicht kennen. All diese Bereiche sind fantastische Möglichkeiten, wo wir so eine richtig geniale Lichtsäule für Jesus sein dürfen. Ihr erinnert euch, Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt. Wir sind Licht. Und das Geniale ist, so ein Licht muss sich nicht anstrengen, um zu leuchten. Das ist nicht irgendwie anstrengend oder hart, sondern es ist natürlich. Also ich habe noch nie erlebt, als ich über eine hohe Stadt drüber geflogen bin im Flugzeug, dass es für die Stadt schwierig war, in der Nacht zu leuchten, wenn da Lichter sind. Das ist natürlich. Genauso dürfen wir als Christen erleben, wie es was Natürliches ist, zu leuchten. Amen. Zu aller Anfang wollen wir loslegen und ich möchte euch eine Folie zeigen. Das ist ein bisschen die Vision, wo nicht nur die andere Folie mit diesen wunderschönen Flammen über ganz Hofheim und die Region. Das ist die Vision, wo Andi und auch uns als Gemeinde wahnsinnig auszeichnet, dass wir erleben wollen, dass das Feuer des Heiligen Geistes die Herzen der Menschen ergreift und Menschen zum Glauben kommen, aber auch das Gebet, und das ist die Kernsache, dass Gebetshäuser sich etablieren in vielen verschiedenen Bereichen, hier in der ganzen Main-Taunus-Bereich. Amen. Und ich finde es so genial, ich war letzte Woche beim Uwe, und es war eine richtig geniale Zeit bei ihm und bei seiner Frau und wir haben für Zeilsheim gebetet. Ich weiß, es ist theoretisch nicht Hofheim und die Ecke hier, aber es war richtig, richtig gut. Amen, das nehmen wir einfach mit. Und die Vision dahinter ist, dass wir beten. Dass wir beten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wir beten, dass wir Gott begegnen und gemeinsam in richtig guter Gemeinschaft sind. Und eine Sache, über die ich die letzten Tage nachgedacht habe, ist folgende. Dass immer dann, wenn wir beten, immer dann, wenn wir das Herz Gottes für die Menschen spüren, dass es uns aber auch immer in eine Aktion treibt. Wenn wir für die Menschen beten, und es ist ein ganz zentraler Puzzlestück in der ganzen Gleichung, dass wir zusammenkommen, um zu beten, hier gemeinsam in der Gemeinde, aber auch dort in diesem wunderschönen Haus des Gebets, in diesen Häuser des Lichts. Amen. Aber das Geniale ist, dass dieses Gebet uns dazu treiben wird, in eine Aktion zu gehen. Amen. Wir wollen uns gemeinsam eine Bibelstelle angucken und die steht in Matthäus Kapitel 9, Verse 35 bis 38. Und es ist die Stelle der Aussendung der Jünger. Da wurden die Jünger, die zusammen waren, bei Jesus losgesandt und ausgesandt. Und es ist so interessant, was wir dort lesen, weil im ersten Vers lesen wir, dass dort Jesus da ist und der heilt Kranke und er sieht die leidenden Menschen. Und dann in Vers 36 heißt es folgendes. Als er die Schar von Menschen sah, ergriff es ihn mit tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf die Erntefeld schickt. Wisst ihr, was ich fantastisch daran finde? Der erste Punkt ist, Jesus war ergriffen mit Mitgefühl, mit Erbarmen. Ja, Jesus hat ein Herz für die Menschen, deswegen ist er gekommen. Er liebt uns so sehr und hat uns aus der Krallen der Sünde errettet, dass wir in der Beziehung mit ihm leben können. Das ist fantastisch. Aber dieses Herz der Liebe treibt uns ins Gebet. Er hat gesagt, betet, damit Erntearbeiter in die Erntefeld hineingeschickt wird. Und ich finde auch genial, dass hier steht, dass die Ernte bereit ist. In anderen Worten, die Ernte ist nicht eine Sache, die ist nicht reif und wir müssen uns Sorgen machen, sondern wir dürfen wissen, dass die Ernte bereit ist und wir dürfen beten, dass die Ernte reingeholt wird. Wir lesen davor in dem Vers 35 von der Not der Menschen, dass Jesus hingegangen ist, die Nöte gesehen hat und Kranke geheilt hat und den Menschen gedient hat. Wisst ihr, die Menschen, die sind in Not und die brauchen Errettung und Erlösung, aber da gibt es eine Antwort. Ich finde es aber so spannend, wenn wir nur ein Kapitel weitergehen, wann das im Vers 10 steht. In Kapitel 10, Vers 1 steht nämlich dann rief Jesus seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Wisst ihr, was ich daran fantastisch finde? Die 12, die noch davor für die Ernte gebetet haben, wurden zu ihrer eigenen Gebetsantwort. Merkt ihr was? Ich habe euch dieses Bild von der Vision gezeigt. Wir wollen beten, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber wisst ihr, was das Fantastische ist im Gebet? Im Gebet werdet ihr erleben, dass ihr ein Herz für die Menschen bekommt. Im Gebet werdet ihr erleben, wie euer Herz sich transformiert und diese Botschaft, die euer Leben so reichlich transformiert hat, gar nicht mehr zurückhalten könnt, sondern es natürlich sein wird, dass die Botschaft raus zu den Menschen geht. Kann ich da mal ein großes Amen hören? Amen. Wir wollen uns einen Mann angucken, der genau das gelebt und erlebt hat. Und wir wollen uns eine Bibelstelle angucken. Und dieser Mann, der heißt Paulus, der hat viele geniale Bücher in der Bibel geschrieben. Und er schreibt in Römer Kapitel 10, Verse 13 bis 14, was wahnsinnig Ermutigendes. Dort heißt es nämlich, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Ich finde es eine Hammerverheißung. Dort steht nicht jeder, den Jesus auserwählt hat, der wird errettet. Jeder, der sich wahnsinnig anstrengt, der wird errettet. Jeder, der ein gutes Leben führt, der wird errettet. Nee, dort steht jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Da ist eine Einladung vorhanden für jeden einzelnen Menschen. Egal wie alt, egal wie jung, egal welche Person es ist, egal ob du deinen Nachbar leiden kannst oder nicht. Die Einladung ist da für deinen Nachbar, zu diesem Jesus zu kommen und der Rettung und Transformation zu erfahren. Jesus hat die Welt geliebt und die Einladung ist für jede Person da und verfügbar. Aber dann geht's weiter und Paulus macht eine wichtige Feststellung. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Prediger? In anderen Worten, Wie sollen die Menschen diesen Jesus kennenlernen, wenn nicht irgendjemand hingeht und ihn von dieser grandiosen Botschaft erzählt? Wisst ihr, was ich da spüre in diesen Versen? Ich spüre so eine tiefe Liebe und Dringlichkeit und Hoffnung für die Menschen, die Paulus gespürt hat, als er diesen Vers geschrieben hat. Ich glaube, da ist so eine tiefe Liebe drin für die Menschen. An einer anderen Stelle benutzt Paulus ein brillantes Bild, um die Verantwortung aufzugreifen, die wir hier in der Gesellschaft haben. Und er nutzt das Bild von einem Schuldner. Wir lesen da im Römer 1, Kapitel 14 und Verse 14 und 15 folgendes. Ihr dürft mir einfach zuhören. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Als ich den Vers gelesen habe, musste ich erstmal drüber nachdenken. Was meint Paulus hier mit Schuldner? Was meint ihr hier genau? Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Samuel, komm mal kurz her. Also folgendes, wenn ich jetzt Samuel, ich habe hier 10 Euro, okay? Wenn ich jetzt Samuel 10 Euro in die Hand drücke und ich sage, okay, 5 Euro davon gehören dir und die anderen 5 Euro, die gehören nicht dir, sondern die 5 Euro sollst du den Leo in die Hand drücken, dann ist er in der Verantwortung, Leo die 5 Euro zu geben. Warum? Weil er ein Schuldner ist und eine Verantwortung hat, ihm das hinzugeben. Das könnt ihr behalten, das passt. Jetzt kommt der Punkt. Ich habe die Illustration aus dem Punkt eingebaut, um euch die Verantwortung zu zeigen. Wisst ihr, wir haben eine Verantwortung und sind Schuldner. Samuel hatte die Verantwortung, damit gut umzugehen und in diesem Bild gesprochen, das Evangelium zu Leo zu bringen. Wir sind berufen, haben eine Verantwortung, loszuziehen und Licht zu sein. Jetzt ist es aber manchmal so, dass gerade im Bereich von Evangelisation wir verschiedene Motive haben, die uns antreiben. Manchmal sind wir vielleicht auch in so einer Art Druck gewohnt bei diesem Thema, weil du immer so laute Evangelisten wie so ein Jannik hast, die ganz laut schreien, rennt los und erzählt Leuten von Jesus. Und du sitzt da, Mann, das erzeugt jetzt ganz schön Druck in mir. Ich will dich heute befreien von diesem Druck und dir zusprechen, es geht hier nicht um Druck, es geht um Liebe. Es geht darum, dass diese Verantwortung zwar vorhanden ist, aber motiviert ist von einer tiefen Liebe. Es geht nicht darum, dass du eine Punkteliste abarbeitest und du denkst, Mann, ich war jetzt treu und habe da jemanden erzählt, boah, jetzt liebt mich mein Papa im Himmel mehr, zacka, wieder einen Bonuspunkt abgearbeitet. Darum geht es hier nicht. Es geht darum, dass wir Liebe für die Menschen haben. Es gibt eine Geschichte, es ist eine wahre Geschichte von Leuten, die bei der Heilsarmee gedient haben. Die waren dort mit dabei, wurden ausgerüstet und die haben geniale Techniken gelernt, wie sie ihren Glauben teilen können. Wie auch heute hier in dem Predigt und Seminar, wie man das auch nennen möchte, noch coole Techniken lernen werdet. Und die haben alles perfekt umgesetzt, was sie gelernt haben. So richtig eins mit Sternchen Schüler. Aber das Problem war, sie haben keine Resultate gesehen. Egal wie sehr sie sich angestrengt haben, es hat sich einfach keiner bekehrt. Und irgendwann mal nach mehreren Wochen waren sie so verzweifelt, dass sie einen langen Brief geschrieben haben an den Leiter der Heilsarmee. Und darin haben sie geschrieben, dass sie doch alles tun, aber warum auch immer keine Resultate sehen. Und wollt ihr wissen, was die Antwort des Leiters der Heilsarmee gewesen ist? Wollt ihr es wissen? Es waren 2 Worte. Try tears. Versuche Tränen. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass du alles perfekt machst. Es geht nicht darum, dass du perfekt ein System drauf hast, dass du jedes Element des Evangeliums immer perfekt kommuniziert bekommst. Das ist nicht das, worum es geht. Jesus will dich als ein wunderschönes Gefäß gebrauchen. Er will, dass du zu einem Kanal für seine Herrlichkeit wirst. Ein Kanal zu den Menschen hin. Und Jesus liebt es, dich zu gebrauchen. Ich will heute Druck wegnehmen und sagen, erlaub dem Heiligen Geist, dass er dich erfüllt mit dieser tiefen Liebe für die Menschen. Ich will euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der genau diese Liebe persönlich in seinem Leben komplett verinnerlicht hatte. Und es ist ein Mann, der war auf dem Weg von England nach Chicago gemeinsam mit seiner Tochter. Und er war dort auf diesem bekannten Schiff der Titanic. Und er war auf dieser Titanic und er war unterwegs. Und wir alle wissen, was dann passiert ist, als die Titanic in einen Eisberg reingerammt ist. Sie hat begonnen zu sinken. Und dieser Mann mit Namen, es war ein Pastor mit dem Namen John Harper war auf diesem Schiff und in dem Moment, wo er reingekracht ist in diesen Eisberg, hat er begonnen zu schreien und zu rufen und hat gesagt, alle Kinder, Mütter und Verlorene, ab auf die Rettungsboote. weil er wusste, dass die Menschen, die Jesus nicht haben, wenn sie sterben, ewiglich getrennt sein werden von Gott. Dann hat er einer anderen Person seine Schwimmweste in die Hand gedrückt, ist ins eiskalte Wasser reingesprungen und ist hektisch zu Leuten hingeschwommen und hat sie gefragt, kennst du Jesus? Denn nimm Jesus an in dein Leben. Jesus will dich erretten. Mehrere Jahre später war ein Mann mit Namen Aquila Webb auf einer Konferenz in Kanada. Und er hat ein Zeugnis gegeben, wie er auf der Titanic gewesen ist. Er ist getrieben auf so einem Schiffswrack. Und er erzählt, wie ein Mann dorthin gekommen ist mit einem anderen Schiffswrack und bei einer Welle nah an ihn rangekommen ist. Und dieser Mann hat ihn gefragt, bist du errettet? Er hat gesagt, nein. Er hat geantwortet, den Glaube an den Herrn Jesus Christus, denn wirst du gerettet werden. Eine Welle geht weg, die Situation ist wieder anders, eine andere Welle kommt, die sind wieder nah beisammen. Dieselbe Frage, bist du gerettet? Er sagt, nein. Er antwortet, den Glaub an den Herrn Jesus Christus, denn wirst du gerettet werden. Und die Situation passiert dreimal hintereinander. Nach der Situation stirbt dieser Mann im kalten Wasser, dieser Pastor. Und dieser Mann erzählt, dieser Aquila Webb, dass er sich nach dieser Aktion bekehrt hat. Und wahrscheinlich war dieser Aquila Webb der letzte Bekehrte von diesem John Harper. Wisst ihr, dieser Mann hat verstanden, dass es hier um was geht. Dieser Mann hat verstanden, dass es Menschen gibt, die ewiglich getrennt sein werden von Gott. Dieser Mensch hat verstanden, dass da so ein großer Wert in den Menschen liegt, dass Jesus sie so sehr liebt. Wie es in Johannes 3, Vers 16 heißt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ich spüre, wie der Heilige Geist hier ist. Und bevor wir in ein richtig geniales Seminar starten wollen, will ich beten, dass die Liebe für die Menschen euer Herz erfüllt. Und ich glaube, diese Liebe wird Menschenfurcht zerhauen. Ich glaube, diese Liebe wird Druck zerhauen. Ich glaube, diese Liebe, die wird Angst zerhauen. Ich glaube, die Liebe, die wird dein Leben verändern. Wenn du erlebst, wie Gott dein Herz nimmt, durch den Heiligen Geist und neu beginnt freizusetzen mit einer tiefen Liebe für deine Nachbarn, für deine Freunde. Und du wirst sein wie dieser John Harper, wo nicht Leute ignoriert, die in deinem Umfeld sind, sondern du wirst hinrennen, erfüllt sein mit dieser tiefen Liebe für deine Personen, die Gott in dein Umfeld gestellt hat. Amen. Lass uns mal kurz aufstehen. Und wenn du diese Liebe erfahren willst, wenn du erleben willst, wie dein Herz frisch auflebt, vielleicht bist du auch hier und du spürst, wie du Buße tun musst. Du spürst, dass du eigentlich so wie so ein Belag auf dein Herz gekommen bist, so eine Gleichgültigkeit. Und du merkst, dass du neu, so wie Paulus das erzählt hat, neu diese Verantwortung, dass wir Schuldner sind, neu ergreifen willst. Dann will ich dich einladen, jetzt zu beginnen, selber mal ein Gebet zu formulieren, wo du sagst, Jesus, vergib mir, wo Gleichgültigkeit mein Herz erfüllt hat. Vergib mir, wo ich nicht gegangen bin. Vergib mir, wo ich Leute ignoriert habe. Vergib mir, wo ich nicht auf die Impulse des Heiligen Geistes im Alltag geachtet habe. Vergib mir, wo Zeit und all diese Dinge mir wichtiger wären, wie Menschen, die ewiglich verloren gehen, wenn sie Jesus nicht haben. Und wenn du das einfach auch erleben willst, dann leg mal deine Hand auf dein Herz und ich bete jetzt für dich. Jesus, ich danke dir für jede Person an diesem Ort und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst in deiner Kraft. Ja, ich bete im Namen von Jesus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr, dass du kommst und durchfegst bei jeder Person. Herr, und ich bete im Namen von Jesus, dass du kommst und die Herzen berührst mit deiner Liebe. Jesus, ich danke dir, dass es eine Sache ist, die nicht wir erzeugen, sondern dass es eine Gnade von dir ist. Herr, dass du Herzen aufweichst mit Liebe, dass du Herzen aufweichst mit diesem Mitgefühl, was du für die Menschen hattest, die lahm, die kaputt, die zerbrochen sind. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du kommst und diese Liebe freisetzt im Namen von Jesus. Ich danke dir, Herr, für so eine übernatürliche Liebe, die jetzt fließt, für Tränen für die Verlorenen. Herr, ich bete, dass die Gebetszeiten, die stattfinden werden, erfüllt sein werden von einer tiefen Liebe, von einem Ergriffensein, von Tränen für die Verlorenen und dass durch das Gebet wirklich die Herzen vorbereitet werden. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du kommst und jetzt jede einzelne Person hier frisch berührst mit deiner Liebe. Komm, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist und jetzt jede Person berührst. Ja, Jesus, ich danke dir für so ein tiefes Berührtsein von dir. Danke, Jesus, dass du da bist mit deiner Kraft. Danke, Jesus, Halleluja. Ja, Jesus, und ich danke dir, dass auch Menschenfurcht jetzt geht im Namen von Jesus und dass Menschenfurcht mit Liebe ausgetauscht wird. Jesus, ich danke dir, dass religiöser Druck jetzt zerbrochen wird im Namen von Jesus und ich danke dir, dass Liebe freigesetzt wird, Liebe für die Verlorenen. Jesus, ich danke dir, dass jeder falscher Werke-Gedanken, der hinter Evangelisation steht, dass er ausgetauscht wird mit deiner Güte und mit deiner Liebe in Jesu mächtigen Namen. Amen. Dürft euch gerne wieder hinsetzen. Halleluja. Jesus ist hier und Jesus ist bereit zu retten. Wisst ihr, das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Das Herz für die Menschen. Lasst uns niemals von dieser Grundlage weggehen. Das ist der Grund, warum, bevor ich irgendwas anderes heute Morgen erzähle, ich diese Basis legen wollte, weil ich so häufig schon in meinem eigenen Leben erlebt habe, wie andere Motive probieren reinzukommen. Aber ich glaube, Gott will, dass wir zurückkommen zu dieser simplen Liebe. Ich will euch nochmal kurz vorlesen, was ich vorher schon gelesen habe aus Matthäus. Ich finde es sowas von berührend, was dort steht. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff es ihn mit Mitgefühl, denn sie waren wie erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Diese Menschen in deinem Umfeld sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Aber ich habe eine gute Antwort. Jesus lebt. Jesus ist bereit zu retten. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Du wirst einen Unterschied machen. Und ich spreche das aus über dein Leben. Du wirst einen Unterschied machen. Und du wirst erleben, wie Menschen in deinem Umfeld sich bekehren, wie Menschen berührt werden und transformiert werden. Und wenn du es glaubst, dann bestätig das mal und sag Amen. Amen. Halleluja. Die Gemeinde ist noch wach. Praise God. Super. Wir möchten jetzt mal in den zweiten Block reingehen, der mir auf dem Herzen brennt. Und der zweite Block ist der Block, was ist denn überhaupt das Evangelium? Wir sagen immer, predigt das Evangelium. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der da glaubt. Wir sagen das immer, aber die goldene Frage ist, was ist denn überhaupt das wunderschöne Evangelium? Was ist die Botschaft, die unser Leben so verändert hat? Und zu aller Anfang will ich kurz mal dort mit euch hineingehen. Evangelium heißt eigentlich die gute Botschaft und das Wort damals in der damaligen Zeit war auf gar keinen Fall ein religiöser Begriff. Das heißt eigentlich in der damaligen Sprache auf Griechisch heißt es eigentlich Euangelion. Ihr merkt, ich bin kein Grieche, aber der Grund, warum ich euch das erzähle, ist eine fantastische Sache. Dieser Begriff wurde eigentlich eingesetzt bei militärischen Siegen. Man hat das Römische Reich und da war das beispielsweise so, dass die eine ganze neue Provinz eingenommen haben. Und dann ist eine Person zurückgekommen, der eine gute Nachricht hatte und der proklamiert hat und gesagt hat, der König hat das Gebiet eingenommen und da ist jetzt ein Sieg da. Also dieser Begriff wurde benutzt für eine gute Botschaft. Und was mich fasziniert daran ist Folgendes, dass es auch diese wichtige Aktion, die dahinter steht, wahnsinnig gut ins Bild rückt. Da ist eine Aktion, die damit verbunden ist. Eine Aktion, dass wir öffentlich verkündigen, diese gute Nachricht. Reinhard Bonnke hat mal was Cooles gesagt. Ein nicht gepredigtes Evangelium ist kein Evangelium. Wenn man weiß, dass Evangelium gute Nachricht heißt, macht es auch Sinn. Du hast die beste Nachricht, die es gibt. Aber wenn du es niemandem erzählst, naja, dann ist sie wohl doch nicht so gut. Das ist das Evangelium. Aber jetzt ist immer noch die Frage, was beinhaltet denn eigentlich das Evangelium? Und zu aller Anfang brauche ich jetzt mal einen Freiwilligen, der Lust hat, mir in einer Minute ganz, ganz kurz mal so das ABC des Evangeliums zu definieren. Was meine ich damit? Der sich traut, hier mal ganz kurz zusammenzufassen, was sind denn die 20, was sind die Kernaspekte, die du kommunizieren willst, wenn du jemanden hast, den du im Edeka triffst, der keinen Plan hat, wer Gott ist, der noch nichts davon gehört hat, was würdest du dem erzählen? Wer würde sich trauen, da mal ganz kurz deine Definition zusammenzufassen in 60 Sekunden? Ich stoppe auch die Zeit. Ich baue hier keinen Druck auf. Ey, komm, komm her. Ja, komm nach vorne, yes. Komm mal nach vorne. Komm on, stabil, dass du dich traust, feiere ich sehr. Guck mal, ich drücke dir mal das Mikro in die Hand und du gibst jetzt einmal mal deine Definition, was das Evangelium ist. Gib ihm mal einen Applaus für seinen Mut. Komm on. Er hat nicht gezögert. Feier ich, bitteschön. Okay.
Also, wenn ich jemanden treffen würde auf der Straße, würde ich sagen, hey, kennst du überhaupt Jesus? Oder hast du von ihm gehört? Und laut dem Alten Testament, oder wir sind ja als Sünder geboren und waren ja schon immer, eigentlich sind dafür bestimmt, dass wir getrennt sind, weil wir Sünder sind. Weil die Sünde trennt uns von Jesus Christus, von Gott. Und genau. Und im Alten Testament war das so, das war ja auch das Kapitel des Judgments und genau. Und im Neuen Testament halt das Kapitel des der Hoffnung, wo Jesus dann kam. Und ich würde dann halt sozusagen sagen, ja, Jesus kam dann, um sozusagen diese Mauer zwischen Mensch und Gott zu trennen, dass wir einen Zugang zu Gott haben. Dann würde ich zum Beispiel auch sagen, ja, Wie fühlst du dich dabei? Fühlst du dich, denkst du, das macht gerade alles Sinn, wie du hier im Leben rumläufst oder alles Mögliche? Und genau, Jesus kam dann, um sozusagen diese Mauer zu sprengen, dass wir eine Beziehung mit Jesus haben wollen. Da würde ich halt auch fragen, und hast du Lust, diese Beziehung einzugehen und diese Mauer zu sprengen? Weil viele Menschen, die auf der Straße rumlaufen, haben Blockaden oder gewisse Mauern im Herzen. Und Jesus ist dafür da, um das zu reinigen, um das, diese Mauer fallen zu lassen. Und das wären dann so drei Main Steps, die ich machen würde. Es gibt dann noch andere, aber die habe ich jetzt vergessen.
Kriegt er verdient einen High Five? Ich feiere dich, wirklich. Also, der hat das richtig. Also, eigentlich könnte ich jetzt mein Seminar bleiben lassen und einfach wieder heimgehen. Das war richtig gut. Echt, vielen, vielen Dank dir. Richtig gut. Gibt es nochmal eine Person, die sich traut? Komm mal, du darfst gerne herkommen. So, ich hatte meine Augen hier, aber komm mal, bitteschön. Diesmal stoppe ich die Zeit. Ich glaube, es ist ein bisschen länger wie eine Minute, aber es ist gar kein Problem. Komm mal. Warte mal, diesmal stoppe ich die Zeit. Es hilft uns immer, so einen Überblick zu haben, deswegen stoppe ich die Zeit. Bitteschön, dann hau mal raus.
Also ich würde sagen, das Vorgespräch ist jetzt schon gelaufen, sage ich mal so, ja. Und dann würde ich dir erklären, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er war genauso gleich wie Gott selbst und hat uns so sehr geliebt, also der Vater hat uns so sehr geliebt und Jesus wusste davon und ist zum Fleisch geworden als Mensch, als wirklicher Mensch und hat sich erniedrigt, ist Knecht, er ist Diener geworden für die Menschen, weil es gab keine Lösung, die ganzen Opfergaben mit den Tieren und so weiter, das hat ja nichts gebracht, es hat keiner sich an diese ganzen über 600 Gesetze und Gebote gehalten und darum ist er zu uns gekommen, hat uns gedient, hat uns vorgelebt, wie wir sein konnten, hat einen ganz schändlichen Tod gestorben am Kreuz, ist bespuckt worden, ist ausgepeitscht worden, hat eine Dornenkrone aufgesetzt, hat elende Schmerzen erlebt für uns, weil er uns so geliebt hat und weil er gleichzeitig den Weg öffnen wollte zum Vater. Amen. Und dann, ich sag mal, dann ist er aber nach 3 Tagen auferstanden, ist nicht tot geblieben und hat so den Tod besiegt. Der Stachel ist nicht mehr da von dem Tod. Amen. Und wenn du das glaubst, würde ich dann sagen, wenn du das glaubst, wenn du den Sohn glaubst, Jesus Christus, dann hast du ewiges Leben.
Amen. Amen. Das finde ich auch ein Fall. Das war richtig mit Temperament und Feuer. Gebt ihr mal einen großen Applaus. Halleluja, echt. Danke euch. Also, das war nicht abgesprochen, das war jetzt komplett spontan. Die Einladung, richtig cool, ihr beiden. Echt, danke euch. Ich finde es richtig genial, weil wir hier was gesehen haben. Wir haben hier viele wichtige Punkte gehört. Und was ich jetzt machen will, ist, ich will noch mal kurz zusammenfassen, was sind denn die allerzentralsten Punkte. Weil alles, was ihr gehört habt, stimmt so. Aber die goldene Frage, die ja dahinter steht, ist folgende. Was wollen wir kommunizieren und in welcher Art und Weise kommunizieren wir, dass das Gegenüber das versteht? Und ich will euch jetzt mal kurz mit reinnehmen in eine wunderschöne Bibelstelle, um noch mal ganz kurz zusammenzufassen, was sind die Sachen von Mose bis zur Offenbarung? Weil wenn wir das alles durchpredigen wollten, dann würden wir wahrscheinlich unser ganzes Leben brauchen. Amen. Und deswegen die Frage, was sind die Kernaspekte, die wir kommunizieren wollen? Und hier haben wir schon mal 2 coole Starte gesehen und wollen da jetzt noch mal tiefer gehen und wollen noch mal uns wirklich konzentrieren auf den Kern. Also, ich will mit euch reingehen in eine wunderschöne Bibelstelle. Die dürft ihr auch gerne mitschreiben, beziehungsweise die ist auch hier mit drinnen in dem Flyer. Das steht in 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 3 bis 4. Und ich würde sagen, dass wahrscheinlich diese Bibelstelle mit die prägnanteste Zusammenfassung ist von dem, was das Evangelium ist. 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 3 bis 4. Und da heißt es, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift. Und dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am 3. Tag, nach der Schrift. Jetzt ist die goldene Frage, was meint diese Stelle genau? Der erste Punkt, auf den ich eingehen will, der ist vielleicht gar nicht so total offensichtlich, aber in jeder Zeile, wenn man mal zwischen die Zeilen reinguckt, ist es eigentlich die Botschaft, die Paulus hier klar vermittelt. Und das ist der Punkt, dass Gott Liebe ist. Wollen wir es mal gemeinsam sagen? Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das ist der allererste Punkt, den wir hier haben, dass Gott Liebe ist. Gottes Eigenschaften sind natürlich doch viel, viel breiter. Gott ist auch heilig, Gott ist auch gerecht, er ist ewig, er ist allmächtig, er ist allwissend, niemand kommt ihm gleich. Er ist barmherzig, geduldig, treu, gerecht, rein. Wir könnten da wahrscheinlich 10 Stunden drüber reden, wie Gott ist. Aber ich möchte hier meinen besonderen Fokus auf einen Punkt setzen, dass Gott Liebe ist. Und es ist wichtig, dass wir die Größe Gottes verstehen, dass wir auch danach das Problem begreifen. Und gerade im Kontext von Evangelisation, von dem, dass wir ins Gespräch mit Menschen kommen möchten über den Glauben, ist es wahnsinnig wichtig, dass sie verstehen, wie groß Gott ist, dass sie auch das Problem begreifen können. Und jetzt ist der nächste Punkt, auf den wir eingehen möchten. Und das ist der Punkt Nummer 2, den Paulus hier klar adressiert. Und das ist dieses wunderschöne Wort Sünde. Der Punkt Nummer 2, Sünde trennt uns von Gott. Wollen wir das mal gemeinsam sagen? Sünde trennt uns von Gott. Ey, ihr seid spitze, come on. Sünde trennt uns von Gott. Was ist Sünde? Sünde ist im Grunde genommen eine Zielverfehlung. Das Ziel verfehlt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und all diese Dinge, die da so resultieren, dass wir nicht in Gemeinschaft mit Gott leben. Neid, Zorn, Hass, Unvergebenheit. All diese Dinge, das ist Sünde, die uns von Gott trennt und separiert. Und diese Sünde ist ein großes Problem, weil da eine große Konsequenz ist, die daraus folgt. Der dritte Punkt, und dann kommen wir zu der wunderschönen Lösung, die wir uns angucken wollen, die hier wunderschön beschrieben steht. Und das ist der Punkt Nummer 3, nämlich, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Wollen wir es mal gemeinsam sagen? Jesus starb am Kreuz für unsere Schuld. Das ist wahnsinnig wichtig. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Wir wollen jetzt aber hier nicht stehen bleiben, sondern wir gehen weiter und sehen, er wurde begraben. Wollen wir es mal gemeinsam sagen? Er wurde begraben. Und in der guten pfingstlichen Tradition, da sagt man noch immer, er ist auferstanden. Und die anderen sagen dann, er ist wahrhaftig auferstanden. Wisst ihr, Jesus lebt. Wenn wir die Auferstehung vergessen würden, würden wir das wichtigste Detail vergessen. Paulus schreibt passend, dass wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann wären wir die Ärmsten und wären immer noch in unserer Schuld. Es ist wahnsinnig wichtig, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen, dass wir diese verschiedenen Bausteine klar und deutlich kommunizieren. Die Botschaft, die ich gerade vermittelt habe, erzeugt aber auch eine Reaktion im Herzen der Menschen. Und die 2 Punkte, auf die ich hier eingehen will, ist Glaube und Umkehr bzw. Buße. Glaube und Buße. Ich habe euch vorher angefangen, von Römer vorzulesen, wo es heißt, wie sollen sie glauben ohne einen Prediger? Wenn die gute Botschaft verkündet wird, wird immer eine Sache im Herzen der Menschen passieren. Es setzt Glaube frei. Und Glaube ist ja auch so ein wunderschönes Wort, wo man sich erstmal fragen muss, was ist mit Glaube überhaupt gemeint? Meint man damit, dass Jesus gelebt hat und das ist Glaube? Meint man mit Glaube, dass man glaubt, dass er eine historische Persönlichkeit war? Oder was meint man genau mit diesem wunderschönen Wort Glaube? Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, wo es richtig gut zusammenfasst, was mit Glaube gemeint ist. Und die Geschichte, die handelt von einem Mann namens John Patton. Und dieser John Patton, der war Missionar auf den Hebriden. Das sind im Südpazifik sind es Inseln. Und er war dort Missionar und hat wahnsinnige Probleme gehabt, das Wort Glaube zu übersetzen. Und dann an einem Tag war er auf der Jagd und er ist komplett fix und alle in den Stuhl reingefallen. Und einer von den lokalen Leuten sagte zu ihm, es ist gut, sich auszuruhen und auszustrecken, wenn man müde ist. Und plötzlich kam ihm die Erkenntnis und er dachte sich, warte mal, sag dieses Wort nochmal. Und er begann anhand von dem das Wort von Glauben zu übersetzen. Eingebettet in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der sich in ihn ausstreckt und ausruht, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wisst ihr, Glaube ist keine Sache, die hier oben in dem Kopf stattfindet, sondern es ist ein tiefes Vertrauen, was im Herzen beruht. Es ist ein Vertrauen, dass Jesus wirklich gelebt hat. Es ist ein Vertrauen, was in einer Aktion endet. Und was ist diese Aktion? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt von Umkehr, von Buße. Umkehr bedeutet, die alten Glaubens- und Denkmuster loszulassen und Jesus aktiv nachzufolgen. Ich habe euch ja die wunderschöne Geschichte erzählt von der Titanic und von diesem Mann, der auf diesem Wrack gewesen ist, richtig? Stellt euch jetzt mal vor, jemand würde auf dem wunderschönen, ich komme vom Bodensee, deswegen nutze ich jetzt einfach mal das Bild ursprünglich. Nehmen wir mal an, irgendjemand ist auf dem Bodensee und treibt da auf so einen Wrack. Und jetzt würde ich um die Ecke kommen und würde in so einem Rettungsring hinwerfen, wenn ich so ein fancy Boot habe, was doch lebt und existiert, dann hat diese Person jetzt eine Entscheidung zu treffen. Haltet sie weiter fest an diesen alten Klumpen oder ergreift sie den Rettungsring? Wisst ihr, das ist eigentlich, was es heißt, die alten Glaubens- und Denkmuster loszulassen, sein altes Leben hinter sich zu lassen, Jesus zu ergreifen und ihm nachzufolgen. Und das ist das, was wir machen, wenn wir mit Menschen reden. Wir geben ihnen eine Einladung zu einer Entscheidung. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir laden die Menschen ein, eine aktive Entscheidung zu treffen, diesen Jesus selber aktiv nachzufolgen. Und an diesem Punkt würde ich mich jetzt irgendwie schlecht fühlen, wenn ich jetzt die wichtigen Punkte zusammengefasst habe, was das Evangelium ist, wenn ich nicht hier eine Einladung ausspreche, wenn du hier bist und Jesus nicht kennst, ihn heute und jetzt kennenzulernen. Weil vielleicht bist du hier und du saßt schon oft hier in der Gemeinde, aber du hast doch nie eine wirkliche Entscheidung getroffen, diesen Jesus anzunehmen. Du hast irgendwie schon von ihm gehört, irgendwie glaubst du auch an diesen Gott. Vielleicht kommst du auch aus einer ganz, ganz anderen Ecke und hast doch nie vom Glauben gehört. Aber du hörst gerade diese Worte und sie beginnen dein Herz zu durchdringen. Du hörst die Worte, dass dich Jesus heute retten will, dass er dir vergeben will, dass er dir Vergebung für deine Schuld anbietet und es macht was mit deinem Herzen. Ich will dir jetzt die Einladung geben, diesen Jesus kennenzulernen und ihn aktiv nachzufolgen. In dem Bild zu sprechen, was ich geteilt habe, sich in ihn reinfallen zu lassen, auf ihn zu vertrauen, dass er wirklich gestorben und auferstanden ist, diesen alten Bollen von Holz, an den du dich bildlich gesprochen festklammerst, loszulassen und diesen Rettungsring Jesus zu ergreifen. Und wenn es dein Wunsch ist, dann will ich dich mal einladen, die Hand zu heben, dann will ich gemeinsam mit dir beten. Wenn du hier bist und du willst Jesus als deinen Herrn und Erlöser annehmen, dann darfst du jetzt gerne deine Hand heben und ich will gemeinsam mit dir beten. Und dann wirst du erleben, wie Jesus in dein Herz ankommt. Du wirst erleben, wie er dich errettet, wie er dich erlöst, wie er alles neu macht. Du wirst erleben, wie er dich auf ein gutes Fundament stellt. Du wirst erleben, wie er dein Vater werden wird. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, wisst ihr, diese Kirche rettet nicht, keine Kirche rettet, Jesus rettet. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ich will dir sagen, nicht mal, dass du Teil von dieser Kirche bist, rettet dich. Jesus rettet. Wenn du das noch nie getan hast, diese Entscheidung zu treffen, ist jetzt die Einladung da, deine Hand zu heben, dass wir gemeinsam beten. Praise God, sieht so aus, als ob alle errettet sind. Das ist ja fantastisch, wenn man ein Seminar macht über Evangelisation. Da gehen wir jetzt in den nächsten Schritt rein, nämlich die goldene Frage, wie kannst du die ganze Sache weitergeben? Wir haben jetzt kennengelernt, was das Evangelium ist. Und ich will noch mal kurz wiederholen an der Stelle, was war der allererste Punkt, den wir uns angeguckt haben? Punkt Nummer 1. Wir können doch auf der Broschüre ablesen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich will, dass wir das noch mal gemeinsam sagen. Was war der erste Punkt? Gott ist Liebe. Amen. Was war der zweite Punkt? Die dürft ihr, wie gesagt, auch gerne ablesen. Sünde trennt uns von Gott. Amen. Punkt Nummer 3. Ihr seid so zögerlich, obwohl ihr es eigentlich alle wisst. Ich höre so einen Murmeln, aber eigentlich denke ich mir, ihr wisst das doch alle. Okay, also das sind auch coole Punkte, die schauen wir uns auch gleich an. Das kann jetzt aber auch durcheinander würfeln. Naja, das ist halt die Sache, wenn man zwei Sachen auf eine Broschüre geschrieben hat und ihr nicht genau wisst, von was ich rede, ne? Hey, wir tragen es gemeinsam mit Fassung, aber das stimmt natürlich auch. Jesus ist begraben und er ist auferstanden. Amen. Und was sind die zwei wunderschönen Punkte, die in die Aktion führen, die wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen? Glaube und Buße. Ey, ihr seid spitze. Eigentlich könnte ich mein Tablet schließen und nach Hause gehen. Mache ich aber nicht. Warum? Weil wir jetzt noch mal ein Herzensthema angucken gemeinsam. Wie funktioniert es jetzt aktiv in deinem Leben? Eine der größten Waffen, die du hast, ist tatsächlich die Lebensgeschichte, die Gott mit deinem Leben geschrieben hat. Jeder, der hier sitzt, und wie wir gerade erlebt und gesehen haben, ist, jeder, der hier sitzt, hat eine lebendige Beziehung mit Jesus. Das bedeutet, du hast Jesus, der in dir wohnt, und einen Moment gehabt, an den er dich gerettet hat. Dein Zeugnis, deine Lebensgeschichte ist kraftvoll. Und Gott will deine Geschichte gebrauchen. Und wir möchten uns mal kurz eine Bibelstelle angucken und ich will auf ein paar praktische Punkte eingehen und wir werden uns auch gleich Zeit nehmen, dass du mal aktiv auch die Gedanken machen darfst, wie dein Zeugnis aufgebaut ist und wie du das auch kommunizieren kannst. Wir möchten uns angucken, eine sehr bekannte Stelle, gerade wir als Pfingstgemeinde lieben die Stelle, Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8, da heißt es nämlich, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Samaria und bis ans Ende der Erde. Erstmal eine Pause. Ich finde es hier sehr spannend, dass hier steht, ihr werdet Kraft empfangen und dann steht danach, und ihr werdet meine Zeugen sein. Also die Kraft wird verbunden mit dem Zeugendienst. Ich sag dir, dass du kein studierter Professor sein musst, um das Evangelium zu teilen. Ich spreche dir zu, dass du nicht Theologie studiert haben musst. Du musst nicht die Bibel 5000 Mal durchgelesen haben. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du dein Leben Jesus gegeben hast. Ich erinnere mich gerade an eine Story von einem jungen Mann, der sich bekehrt hat, als wir in Freiburg waren. Und er ist danach losgegangen und hat im Schwimmbad Leuten von Jesus erzählt. Er hat über Leuten von Jesus erzählt. Der hat die Bibel wahrscheinlich noch nicht zum Viertel durchgelesen. Er hat wahrscheinlich nur so eine Broschüre bis dahin gelesen gehabt und wahrscheinlich noch gar nicht so viel in die Bibel reingeguckt. Aber was ich damit sagen will, ist, die Qualifikation liegt alleine darin, dass du ein Zeugnis hast. Vielleicht fragst du dich genau, was ist ein Zeugnis? Ich habe euch ein cooles Beispiel mitgebracht. Jetzt nehmen wir mal an, der Yannick, der fährt mit seinem Auto. Und ich rast mit voller Karacho in das Auto vom Andi rein. Und dann ist der Samuel da und der Samuel sieht, dass der Yannick da reingerast ist. Also er hat was gesehen und er hat was gehört. Und die Polizei kommt und die interviewt ihn und fragt ihn, hey, was ist da genau passiert? Und er muss dann erzählen, was da passiert ist. Der Samuel, der muss nicht Mechaniker sein, der muss auch nicht Jura studiert haben. Das Einzige, was diesen Samuel qualifiziert ist, dass er beobachtet hat, wie der Yannick Vollgas mit seinem Auto in den Kofferraum von Andi reingerast ist. Du hast ein Zeugnis. Du hast ein Zeugnis, du hast was gesehen und gehört, dass dieser Jesus Christus lebt, dass er dich errettet hat, dass er sich transformiert hat und das ist das, was dich qualifiziert. Amen. Was dich qualifiziert ist, dass du ein Zeuge bist, weil du was gesehen und gehört hast. Wir haben eine coole Geschichte aus der Bibel, wo genau das das Erlebnis gewesen ist. Ich will aus Zeitgründen da ziemlich kurz mit euch drüber gehen. Das ist die Geschichte der samaritischen Frau am Brunnen. Vielleicht erinnert ihr euch, Jesus geht zu ihr hin und dann haben die diesen Austausch über das lebendige Wasser und am Ende hat dann Jesus ein prophetisches Wort und sagt, hey, du, den Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, ist eigentlich auch nicht dein Mann und du hattest noch 5 andere und dann erkennt sie, dass er der Messias ist und die Frau, die wird dann zu der allerersten Evangelistin. Was macht sie? Sie rennt nämlich in die Stadt rein und sie beginnt zu erzählen, was sie gesehen und gehört hat. Und sie beginnt zu sagen, hey, kann es nicht sein, dass das der Messias ist? Und dann passiert was Fantastisches. Jesus geht in die Stadt rein und wir lesen dann in Vers 42 Folgendes. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Finde ich cool. Auf meiner Sprache übersetzt, der sagt jetzt Folgendes. Hey, wir glauben nicht mehr, weil du so leidenschaftlich davon erzählst. Wir glauben, weil wir ihn selber erlebt haben. Machen wir nicht das? Wir gehen hin, wir teilen unser Zeugnis, wir teilen das Evangelium. Leute begegnen Jesus persönlich und sagen, hey, ich glaube nicht mehr, weil du mir davon erzählt hast, dass du eine Begegnung mit ihm hattest. Ich glaube, weil ich ihm persönlich begegnet bin. Dein Zeugnis hat Kraft. Vielleicht sitzt du hier und du sagst, Mann, Yannick, das ist mega cool, aber weißt du, die Sache, die ist die, ich bin christlich aufgewachsen und die Sache ist ebenso die, dass ich, weil ich christlich aufgewachsen bin, gar nicht so ein spektakuläres Zeugnis habe. Das interessiert doch keinen. Wenn ich da so einen Typ vor mir habe, der nichts mit dem klaren Hut hat und ich erzähle ihm da mein Zeugnis, der wird mir doch gar nicht zuhören. Ich will euch mal das aus meinem Leben erzählen. Ich habe ganz viele Jahre genau diesen Glaubensgrundsatz in meinem Leben gehabt. Und dann bin ich über ein Video gestolpert von einem Mann namens Robbie Duncan. Cooler Missionar, macht viele Sachen im Nahen Osten. Und er hat erzählt, wie er als kleiner Bub sein Zeugnis maßgeblich übertrieben hat. Und irgendwann mal hat seine Mutter ihn zurechtgewiesen und gesagt, Bursche, mach das nicht mehr, dein Zeugnis hat Kraft, wie es ist. Und ich schaue dieses Video an und ich merke, wie der Heilige Geist mich überführt und sagt, Yannick, das ist eine Lüge, die Geschichte, die ich mit deinem Leben geschrieben habe, ist kraftvoll. Und wenn du behauptest, dass sie nicht kraftvoll ist, dann behauptest du, dass die Geschichte, die ich mit deinem Leben geschrieben habe, dass sie keine Kraft hat. Das ist Quatsch, das wissen wir. Amen. Und dann habe ich begonnen, mein Zeugnis Menschen zu teilen. Und ich erlebe regelmäßig, wie Menschen berührt sind, wie Menschen sich bekehren, wie Menschen Transformation erleben, wenn ich mein Zeugnis teile. Und ich erzähle nicht nur mein Zeugnis mit Leuten mit einem christlichen Hintergrund. Ich erzähle es mit Drogenjunkies. Ich erzähle es allen. Und es ist immer dasselbe Zeugnis. Und ich erlebe, dass es was freisetzt bei den Menschen. Warum? Weil wenn du beginnst, davon zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat, der wird es wieder tun. Es ist so wie ein prophetisches Wort. Warum? Wir lesen in der Offenbarung, dass der Geist, Jetzt muss man gucken, wie das da genau drin steht. Ich sag's mal in meinen eigenen Worten. Amen. Im Grunde genommen ist es so, dass wenn du das erzählst, was Gott in deinem Leben getan hat, der Geist des Zeugnisses ist der Geist der Prophetie. Ungefähr so heißt es dort. Was damit gemeint ist, ist, dass wenn... Amen. Come on. Uwe, der hat es auf den Punkt gebracht. Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Wenn du deine Geschichte erzählst, was Jesus in deinem Leben getan hat, dann wird es die andere Person Glaube freisetzen, dass Gott es auch für die Person tun kann. Amen. Das Kraft in deinem Zeugnis. Naja, jetzt ist aber die goldene Frage, wie sieht das konkret aus? Wie kannst du dein Zeugnis teilen? Ich habe hier mal 4 konkrete Tipps mitgebracht, wie du an dein Zeugnis an Leute weitergeben kannst. Und ich glaube, diese 4 Tipps, die werden dir helfen. Und danach werden wir uns auch noch konkrete Fragen angucken, an denen du dich lang hangeln kannst. Der allererste Tipp, den ich für dich habe, ist, bring dein Zeugnis auf den Punkt. Wir werden in der heutigen Übung das so machen, dass wir dein Zeugnis probieren, in knapp 200 Wörtern zusammenzufassen. Der normale Mensch spricht so 150 Wörter pro Minute. Ich glaube, ich kriege 300 Wörter hin, aber wenn du nicht Yannick heißt, dann müssten es so um die 150 Wörter pro Minute sein. Warum? 150 Wörter eine Minute ist, glaube ich, ein guter Punkt, um Leuten was zu kommunizieren. Weil wenn du 5 Minuten redest und nur du bist die Person, die redet, das ist ziemlich lange. Deswegen lasst uns auf jeden Fall gucken, das prägnant und auf den Punkt zu bringen. Der nächste Punkt, auf den ich eingehen will, ist, teile deine Erfahrung. Ganz häufig mache ich die Erfahrung, wenn es um dein Zeugnis geht, dass wir ganz, ganz viele Sachen erzählen, aber nicht simpel auf den Punkt bringen, was wir selber erlebt haben. Wisst ihr, wenn ich jetzt behaupte, mir ist warm und mir ist tatsächlich gerade warm, und jemand anders würde sagen, nee, das glaube ich dir nicht, dir ist kalt. Ich meine, er kann mir nicht abbeweisen, dass mir warm ist. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Dein Zeugnis ist eine subjektive Wahrheit. Wenn du sagst, du hast es so erlebt, dann ist es so. Du kannst das nicht wegdiskutieren. Die Leute können Probleme mit dir zu diskutieren, die können Probleme mit dir zu argumentieren, aber die Realität ist, dass es eine subjektive Wahrnehmung ist von dem, was du erlebt hast. Also erzähl, was du persönlich erlebt hast. Der nächste Punkt ist folgendes: Sei ehrlich und übertreib nicht. Das ist wichtig. Wir sind in der Gefahr, wenn wir unser Zeugnis teilen, dass wir beginnen, weil wir diese Botschaft kommunizieren wollen, es größer zu machen bzw. mit größeren Wörtern auszuschmücken. Es ist wichtig, dass wir es ehrlich kommunizieren und vertrauen, dass Gott der ist, der die Menschen errettet, dass Gott der ist, der die Menschen berührt. Wir wollen ehrlich und transparent sein und es so wiedergeben, wie wir es wirklich auch erlebt haben. Und der 4. und letzte Punkt ist, mache es aktuell. Vielleicht bist du hier und bist schon seit 30 Jahren Christ. Gibt es hier Leute, die schon seit 30 Jahren Christ sind? Dann bist du länger Christ, wie ich lebe. Herzlichen Glückwunsch. Mach es aktuell. Du sitzt hier auf diesem Stuhl aus einem gewissen Grund, weil Jesus bis heute dein Leben verändert, transformiert, er der Mittelpunkt in deinem Leben ist und eine wichtige Rolle spielt. Lass uns gucken, dass das Ganze aktuell bleibt. Seid ihr dabei? Und zu aller guter Letzt wollen wir jetzt nochmal 4 richtig geniale Guidelines geben und werden das dann auch praktisch umsetzen. Die nächste Folie mal ranwerfen über Zeugnis. Und dann gebe ich euch 5 Minuten, das mal kurz in stichpunktartig den Erstversuch mal aufzuschreiben. Das wird aber viel zu wenig sein an der Zeit. Mach das bitte mal zu Hause im Detail. Das wird dein Leben segnen und besonders dein Umfeld segnen. Also die erste Frage ist folgende. Wie warst du drauf, bevor du Jesus begegnet bist? Du willst kurz und prägnant davon berichten, was dort gewesen ist. Wo kommst du her? Wie sah dein Leben aus? Kurz und prägnant auf den Punkt gebracht. Die zweite Frage ist folgende. Wie bist du zu Jesus gekommen? Hier ist es wichtig, dass du nicht erzählst, oh ja, da habe ich ein Gebet gebetet und es war's. Ich will dich einladen, beginn zu erzählen, was ist passiert, als du dieses Gebet gebetet hast, wenn du ein Gebet gebetet hast. Was ist passiert, als du begonnen bist mit dieser Reise mit Jesus, dich darauf einzulassen. Manchmal ist es ja nicht nur ein Gebet, sondern es ist immer eine Reise und es ist immer was sehr Individuelles. Deswegen mach dir da auch nicht zu viel Kopf, aber es geht darum, dass es Guidelines sind. Meine Ermutigung an dich, probiere klar auf den Punkt zu bringen, was du dort erlebt hast. Und dann die Frage, die mit die wichtigste ist, wie ist dein Leben jetzt, nachdem du Jesus begegnet bist? Warum ist das wichtig? Wir wollen nicht unsere Vergangenheit verherrlichen, wir wollen Jesus verherrlichen. Wir wollen zeigen, guck mal, da komme ich her. Hier ist mir Jesus begegnet und deswegen sieht mein Leben jetzt so aus, wie es aussieht. Und vielleicht bist du hier und du sagst, Mann, Yannick, ich sitze auf diesem Stuhl und ich habe so viele Probleme in meinem Leben. Wie soll ich da mein Zeugnis teilen? Ich will dich ermutigen. Jesus ist in jedem Lebensumstand bei dir gewesen. Du sitzt hier aus einem gewissen Grund. Und wisst ihr, die Leute da draußen haben Probleme. Aber wenn du den Menschen erzählst, guck mal, ja, ich habe gewisse Täler in meinem Leben gehabt, aber Jesus war in jedem Tal da. Er war in jedem Tal ein Anker. Und du beginnst ehrlich zu berichten, wie Jesus dich durchgetragen hat, beginnt es ein grandioses Zeugnis zu sein. Deswegen, dein Tal disqualifiziert dich nicht, Zeugnis zu sein. Im Gegenteil, es wird kraftvoll sein. Teile, wie Jesus dein Anker ist und zentral bei dir ist. Amen. Wir haben hier drei zentrale Fragen. Wir wollen es folgendermaßen handhaben. Wir nehmen uns jetzt knackige 5 Minuten, in denen du diese Fragen reflektierst, stichpunktartig. Du wirst keine Zeit haben, hier das wirklich aufzuschreiben. Stichpunktartig. Ein Ziel kann sein, dass du in 3 prägnanten Sätzen mal dein Zeugnis zusammenfasst und zu Hause das dann anhand von diesen Wörtern probierst, den auszudehnen. Seid ihr dabei oder habt ihr Fragen? Du kannst es auch gerne das als Pause werten, wenn du mal ganz kurz auf Toilette musst, kannst du es jetzt gerne machen. Wir nehmen uns jetzt mal 5 Minuten Zeit und dann gehen wir in die allerletzte Einheit und es wird richtig genial und ich freue mich drauf. Amen? Okay, dann nehmen wir uns 5 Minuten Zeit. Auch ganz kurz zu der Broschüre. Eine Sache, ihr könnt das gerne auf der Broschüre ausfüllen. Wenn ihr die Broschüre aufklappt, dann werdet ihr dort alle 3 Fragen sehen. Das ist fantastisch. Wenn du Stifte brauchst, Andi hat Stifte. Halleluja, praise God. Wenn du Stifte brauchst, Andi wird dir Stifte geben. Das wird richtig gut werden. Herzliche Einladung jetzt auf ganz entspannte Art und Weise mit dem Heiligen Geist in Kooperation. Nimmt den Heiligen Geist rein. Betet, fragt Jesus und er wird euch da jetzt durchbegleiten. Und euer Zeugnis wird kraftvoll sein und Menschen transformieren. Amen. Ich bin richtig begeistert, wie ihr schreit und dabei seid. Und mir fällt es fast schon schwer, euch da zu stoppen. Und ich will euch auch echt motivieren. Also macht das unbedingt zu Hause zu Ende. Das ist normalerweise eine Übung, wenn ich so Seminare gebe. Da stecken wir mindestens mal 15 Minuten rein und sogar das reicht nicht aus. Das ist auch ganz normal. Das ist eine Sache, das wird denn beim Gehen sich auch immer weiter schleifen, um euch einfach auch da Druck zu nehmen. Aber das ist echt meine Ermutigung einfach da. Wenn ihr heute zu Hause seid, setzt euch mal hin und nehmt euch da wirklich Zeit für. Geht in euch, geht ins Gebet. Ich denke, das wird richtig stark werden. Wir möchten jetzt aber an den Punkt weitermachen und ich würde sagen, dass wir jetzt zu einem richtig wichtigen Kern kommen. Das ist die allerletzte Einheit und ich glaube, das wird ein richtiger Segen werden, weil die goldene Frage, die immer noch im Raum steht, ist folgende. Wir wissen jetzt zwar, was das Evangelium ist, wir wissen, was das eigene Zeugnis ist, aber die Frage ist immer noch, wie spreche ich mit Menschen über den Glauben? Wie geht es jetzt konkret? Wie spreche ich meine Freunde an? Wie spreche ich Wildfremde an? Wie funktioniert das? Und wir möchten uns genau jetzt mit diesem Spektrum gemeinsam beschäftigen. Und ich werde es folgendermaßen machen, dass ich zuerst jetzt kurz ein Rollenspiel vorspiele, wo ihr mal seht, wie ich sowas ganz konkret machen werde anhand von The Four. Also dieses Band hat wirklich einen Zweck, dass ihr das bekommen habt. Das ist kein Werbegeschenk. Wir machen hier nicht Werbung für The Four, für Campus für Christus. Das ist der Laden, wo die produziert, sondern was wir machen ist, dass das eine geniale Stütze sein wird, dass du dich an die Kernbotschaften des Evangeliums erinnerst. Und als allererstes brauche ich einen Freiwilligen. Die einzige Qualifikation ist folgende, du musst dich nochmal bekehren. Wer hat Lust, kurz Freiwilliger zu spielen? Wer hat Lust? Du darfst den einfach mal melden. Come on, Amen. Hey, du bist richtig motiviert. Das gefällt mir. Gib dir mal einen fetten Applaus. Also an der Stelle ist mir wichtig zu sagen, du kannst dich entscheiden, ob du Atheist bist oder was du bist. Ist nur eine Sache wichtig, am Ende bekehrst du dich. Und das nächste ist, wir sollten, eine Sache, das nächste Wichtige ist, wir sollten ja auch keine halbe Stunde stehen, weil sonst hauen die Leute ab. Deswegen lass uns gucken, dass wir das so in 2 Minuten abfrühstücken. Genau, nehmen wir mal an, sehe ich im Edeka und du suchst da was am Regal und sowas. Und ich gehe, Entschuldigung, haben Sie eine kurze Sekunde? Kann ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Hammer Spitze. Als ich ihn gerade gesehen habe, wollte ich Sie einfach fragen, ob Ihnen schon mal jemand mitgegeben hat, dass Sie so geliebt sind von Jesus.
Ich bin Moslem, Aisha.
Sie sind, ach, richtig, richtig spannend. Darf ich fragen, wie sind Sie zum muslimischen Glauben gekommen?
Durch meine Kindheit. Ich musste den Koran auswendig lernen und wehe, wenn nicht.
Ey, mega, mega spannend. Darf ich dir mal kurz erzählen, wie ich persönlich zum christlichen Glauben gekommen bin? Wäre das in Ordnung?
Ja, klar.
mega cool, weil ich glaube, so wie sich das anhört, dass wir beide eine sehr ähnliche Geschichte haben. Also so wie du den Koran gelernt hast, du in die Moschee gegangen bist, so habe ich in der Parallelwelt gelebt und habe genau dasselbe gemacht wie du, nur dass ich woanders hingegangen bin. Ich bin halt in die Kirche gegangen, hatte meine gute Bibel aufgeschlagen, habe die gelesen, aber ich habe Gott nicht gekannt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man manchmal betet und man glaubt schon, dass dieser Gott da ist, aber irgendwie kennt man ihn nicht. Kennst du das?
Das kenne ich von Mohammed, den darf man ja nie sehen.
Genau, und genau so ging es mir im Grunde genommen, dass ich die ganze Zeit diesen Gott nicht persönlich gekannt habe. Ich habe zu ihm gebetet, aber da war so wie eine Mauer zwischen mir und Gott. Und ich weiß noch genau, das war mega spannend, weißt du, dann war ich mit 14 Jahren in der Kirche, so wie eigentlich jeden Sonntag. Und da hat mich dann meine Mama angestupst. Und die hat zu mir gesagt, Yannick, öffne mal dein Herz für Jesus, Jesus will dir nah sein. Und es hat mein Herz berührt. Und weißt du, ich habe mir gedacht, wenn dieser Jesus Interesse an meinem Leben hat und wenn er mich persönlich, wenn ich ihn kennenlernen kann, dann will ich das. Und ich hatte auch immer wieder Momente, wo ich mich die Frage gestellt habe, ich weiß nicht, ob du die Frage kennst. Ich habe mich gefragt, wenn ich sterbe, wird es genug sein? Werde ich im Himmel sein oder nicht? Das war die Frage, wo ich mir gestellt habe. Oder werde ich in der Hölle sein? Und in diesem Moment, wo ich dann was Wunderschönes gemacht habe, weißt du, wir haben in der Kirche und in der Kirche, was wir da manchmal machen, wir singen gesungene Gebete zu Gott. Das sind so Lieder, wo wir singen. Und was ich da gemacht habe, ist, ich habe von Herzen zu Gott eine Sache gesagt. Jesus, ich will dich kennenlernen, wenn es dich gibt. Und weißt du, in dem Moment habe ich so eine krasse Liebe gespürt. Ich habe gespürt, als ob ein liebender Vater mich in den Arm nimmt. Und in dem Moment habe ich so eine Liebe, so einen Frieden gespürt. Und all diese Angst, wo ich sein will, nach dem Tod war, wie weg. Und ich habe diesen Jesus persönlich kennengelernt. Hast du schon mal so eine Story gehört, dass jemand in so einer Art und Weise Gott begegnet ist?
Nein.
Spannend, gell? Und weißt du, was interessant ist? Weißt du, so wie Gott mir begegnet ist, will er auch dir begegnen. Und darf ich dir mal kurz anhand von so vier Symbolen zeigen, was so der Kern des christlichen Glaubens ist? Wäre das in Ordnung?
Ja.
Hey, mega stark, cool. Guck mal, das allererste ist hier das Herz. Und das Herz steht dafür, dass Gott Liebe ist. Gott liebt dich über alles und er hat seine Liebe dir in Jesus Christus gezeigt. Und der zweite Punkt ist, dass hier so ein Geteilzeichen ist. Und ich bin nicht gut in Mathe, aber was mit dem Geteilzeichen gemeint ist, da ist was, was uns von Gott trennt. Und die Bibel nennt es Sünde. Sünde sind Sachen wie Neid, Zorn, Eifersucht, all die Sachen, wo wir wissen, eigentlich, Mann, das war jetzt nicht richtig und wir haben es trotzdem gemacht. Das nennt die Bibel Sünde und das trennt uns vor Gott, das separiert uns von Gott und das lässt uns am Ende vom Leben an einem Punkt kommen, dass wir in der ewigen Trennung von Gott sind. Die Bibel beschreibt diesen Ort als Hölle. Und wenn du jetzt dein Leben mal reflektieren würdest und du würdest all die Sünden, wo du so angestellt hast, als Bild gesprochen, ne, in so einen Rucksack reinpacken, würdest du sagen, der wäre schwer?
Der wäre sehr voll.
Ey, also ich würde umfliegen. Geht's dir gleich?
Unbedingt.
Geht uns klein, da sind wir in einem Boot. Ne? Und weißt du, genau das trennt uns von Gott. Aber jetzt gibt es eine Lösung für die Geschichte und das ist das Kreuz. Die Bibel redet davon, dass Jesus, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus, dass er ein perfektes Leben geführt hat. Er ist am Kreuz gestorben für diese ganzen Schuld, die wir gemacht haben, für diesen Rucksack. Er hat es auf sich genommen, er wurde begraben. Und das Fantastische ist, ich will dir sagen, Jesus, er ist nicht tot geblieben, sondern 3 Tage später ist er aufgestanden und er lebt. Und er ist hier. Und er stellt dir folgende Frage: Willst du mit mir leben? Das ist die Frage, wo er stellt. Willst du mit Jesus leben? Was denkst du dazu?
Wenn er das mit mir will?
Weißt du, ich sag dir eins, er will es genau mit dir. Egal von wo du herkommst, egal was dein Background ist, er ladet dich ein. Und da gibt es 2 konkrete Schritte, wo Jesus dich gerade einladet. Und der allererste Schritt ist folgendes. Die Bibel ladet dich ein, diesen Jesus zu vertrauen. Dein Vertrauen darin zu setzen, dass er wirklich gestorben und auferstanden ist. Und die zweite Sache, die damit einhergeht, ist, dass er dich einladet, ihn aktiv nachzufolgen, umzukehren. Was meine ich damit? Jetzt in deiner Lebenssituation, was du beschrieben hast, du glaubst, dass es einen Gott gibt. Du bist beim muslimischen Glauben. Und was er dich jetzt gerade einladet, ist zu sagen, du machst eine 180-Grad-Drehung und du darfst dein Vertrauen allein auf diesen Jesus setzen, dass er wahrhaftig der Sohn Gottes ist, dass er gestorben und auferstanden ist und du entscheidest dich aktiv, diesen Jesus nachzufolgen. Und von heute an damit zu sagen, Jesus, du bist mein Gott. Willst du das machen?
Was soll ich dafür tun?
Wir beten gemeinsam. Und wieso? Also fantastisch, so wie in meinem Leben. Ne? Also was ich gemacht habe, ist, ich habe gebetet. Und weißt du, Gott, der spricht kein Chinesisch, Spanisch oder Deutsch, der spricht die Sprache deines Herzens. Und die Bibel gibt uns die Verheißung, dass jeder, wo den Namen von Jesus anruft, der wird gerettet werden. Und wir machen das mit einem coolen Gebet, dass wir gemeinsam beten und damit ladest du diesen Jesus hier rein in dein Herz. Und er wird dir vergeben und du wirst ihn dann aktiv mit ihm unterwegs sein und nachfolgen. Hast du da Lust drauf? Mega cool. Wie heißt du denn, by the way?
Nancy.
Ich bin der Yannick. Mega cool, Nancy. Richtig stark. Nancy, dann machen wir das doch folgendermaßen. Gib mir mal deine Hand und wir beten gemeinsam. Richtig cool. Sag, Jesus, ich komme zu dir.
Jesus, ich komme zu dir.
Mit all den Fehlern, die ich gemacht habe.
Mit allen Fehlern, die ich gemacht habe.
Jesus, vergib mir.
Jesus, vergib mir.
Wasch mich rein durch dein Blut.
Wasch mich rein durch dein Blut.
Jesus.
Jesus,
komm in mein Herz.
Komm in mein Herz.
Und mache mich neu.
Und mache mich neu.
Danke, Jesus.
Danke, Jesus.
Dass ich jetzt wissen darf.
Dass ich jetzt wissen darf.
Dass ich dein geliebtes Kind bin.
Ich dein geliebtes Kind bin.
Von heute an.
Von heute an.
Folge ich dir nach.
Folge ich dir nach.
Amen.
Amen.
Und dann haust du einfach ab. Nein, auf gar keinen Fall. Ey, gib dir mal einen fetten Applaus. Bleib noch kurz hier. Wisst ihr, in so einem Moment ist es ganz wichtig, dass ihr dann ganz elegant fragt und sagt, hey, wollen wir in Kontakt bleiben und kurz die Telefonnummern austauschen? Dann nimmt ihr die Nummer, dann ruft ihr die Person kurz an, dann hat sie nämlich auch deine Nummer und dann meldet ihr euch in den nächsten 24 Stunden und trefft euch mal auf einen Kaffee. Warum? Jüngerschaft ist key. Wir wollen nicht zu Bekehrten machen, wir wollen zu Jünger machen. Vielen, vielen Dank, das hast du richtig spitze gemacht. Zum zweiten Mal bekehrt. Halleluja. Du denkst dir vielleicht, Mann, Yannick, ist so ein Beispiel wirklich realistisch? Ich will dir sagen, ich habe so Storys schon erlebt. Vielleicht hätte der Muslim nochmal nachgehakt bei dem Sohn Gottes Ding und Gott und er war so, ah. Aber ich habe erlebt, wie sich Muslime bekehrt haben nach genau so einer Konversation. Ich war in Villingen-Schwellingen, habe mit einem Muslim geredet, mein Zeugnis geteilt. Der hat gesagt, boah, ich weiß nicht, was los ist, aber ich spüre gerade so krass Gänsehaut. Genau dasselbe Zeugnis, was ich ihr erzählt habe. Das ist mein Zeugnis, erzähle ich immer, wie ich erzählt habe. Hat krass Gott erlebt und ich meine mich zu erinnern, dass er danach sein Leben Jesus gegeben hat. Bin mir aber ehrlicherweise nicht mehr 100% sicher. Aber was ich damit meine, ist, das Evangelium hat Kraft. Und bei Muslimen, ich sage euch eins, Gott sucht Muslime heim. Ich war in Nürnberg, habe mit einem Muslim über den Glauben geredet. Ich hatte den Impuls, ihn zu fragen, ob er einen Traum von einem Mann in Weiß hatte. Der schaut mich an wie ein Toaster und sagt, ja, woher weißt du das? Ich war so, hey, ich habe das Gefühl, Gott hat mir das gesagt. Ich habe begonnen, mit ihm zu reden und ihm zu erklären, wer dieser Jesus ist, dem ihm im Glauben begegnet ist. Und er hat sein Leben Jesus gegeben und hat sich bekehrt. Jesus wirkt unter den Muslimen, deswegen, ich will euch ermutigen, egal wer vor euch steht, das Evangelium hat Kraft. Wir machen es jetzt ganz praktisch. Nächste Folie, die andere. Der Gesprächsleitfaden, wie gehst du in so eine Konversation rein und wie funktioniert das genau? Das ist jetzt eigentlich so das goldene Kern und da wollen wir mal kurz gemeinsam mit reinnehmen. Also, der allererste Punkt ist folgendes, lächel und sei freundlich. Und spreche die Leute einfach ganz höflich an. Und dann frage ich sie, hallo, Entschuldigung, kann ich Ihnen oder kann ich dir, je nachdem wie alt die Person ist, eine Frage stellen? Und dann warte mal ab, ob die Person noch Zeit hat und wie die Person reagiert. Und jetzt gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du dann auch eine Frage formulieren kannst. Mir ist wichtig, diese Frage hier stelle ich gerne. Das ist nicht die Nonplusultra-Frage. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten. Du kannst auch zum Beispiel fragen, kennen Sie Jesus? Oder es gibt viele weitere Fragen. Ich habe mir so ein paar Notizen dazu gemacht, weil manchmal bin ich nicht so kreativ. Da muss ich mir richtig Gedanken drüber machen. Zum Beispiel, hat Gott schon mal zu Ihnen geredet, kann man fragen. Man kann fragen, kennen Sie die beste Nachricht aller Zeiten? Oder man könnte fragen, wenn Sie heute sterben würden, wüssten Sie, ob Sie im Himmel sind oder nicht? Man kann auch komplett direkt sein. Also was ich sagen will, ist, es gibt viele Fragen, die man stellen kann. Ich habe mal mit jemandem geredet, der schafft im Knast. Und er hat mir erzählt, dass er, wenn er mit den Knastis redet, dass er sie fragt, hey, du bist doch hier wegen deinem Glauben, gell? Dann sagen die, dann sagt er, hä, was, warum? Ja, du hast geglaubt, du wirst nicht erwischt. Und dann hat er danach, das ist einfach kein Witz, true story. Und dann hat er danach das Evangelium gezeigt. Also, was ich damit sagen will, ist, finde deine Frage, die aus deinem Herzen kommt. Da gibt es kein richtig und falsch. Warum ich gerne die Frage stelle mit, hat Ihnen schon mal jemand gesagt, dass Jesus sie lieb hat? Du merkst an der Reaktion, wo die Menschen stehen. Ein Muslim wird wahrscheinlich so reagieren, wie jetzt in dem Beispiel. Ein Katholik wird anders reagieren. Je nachdem, von welchem Background man kommt, anhand von der Frage, filtert sich schon sehr schnell, wo die Person steht. Und dann ist es wichtig, eine Rückfrage zu stellen. Wie kann so eine Rückfrage aussehen? Wenn du einen Atheist vor dir hast, dann stellst du die Frage, warum sind Sie denn Atheist? Ihr werdet erstaunt sein, welche Antworten kommen. Man ist ratzfatz an der Wurzel. Vielleicht ist die Antwort, ja, ich bin Atheist, weil wenn es Gott geben würde, wie kann dann so und so und sowas auf der Welt sein? Und ihr merkt ratzfatz, dass ihr an einem Problem seid und könnt darauf eine Antwort geben. Das ist fantastisch. Also immer zuhören und die Leute aussprechen lassen. Wenn die Leute Muslime sind, dann wirst du ratzfatz an der nächsten Frage erkennen, warum ist die Person Muslim? Und du kannst darauf aufbauen. Oder beispielsweise im Osten von Deutschland immer wieder eine Begegnung, die ich da habe. Du fragst die Leute, warum bist du Atheist? Und die sagen dir, keine Ahnung, ist halt so. Das ist die coolste Antwort. Ich sage euch, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich dann bekehren, ist richtig hoch. Und du kommst rein mit deinem Zeugnis und mit dem Evangelium und Gott bricht rein. Wenn du es glaubst, dann sag mal Amen. Deutschland ist bereit für die Ernte. Wie gehst du dann weiter? Du leitest rum in deine Geschichte, die Gott mit deinem Leben geschrieben hat. Du gehst ein auf dein Zeugnis. Und das machst du, indem du fragst, darf ich dir denn mal kurz erzählen, warum ich Christ bin? Oder warum ich an Gott glaube? Und dann erzählst du die Lebensgeschichte, die Gott dir, die Gott mit dir geschrieben hat. Und danach mache ich was ganz Elegantes. Es gibt ein paar Fragen, mit denen du dann von deinem Zeugnis zu The Four rübergehen kannst. Und ich habe hier auch so eine Frage aufgeschrieben. Eine Möglichkeit ist folgendes. Das, was ich erlebt habe, lässt sich in 4 Gedanken zusammenfassen. Darf ich dir das kurz vorstellen? Und dann zeigst du kurz an diesen 4 Symbolen, was die Kernbotschaft des Evangeliums ist. Kann natürlich auch sein, dass du einen anderen kreativen Einstieg hast. Man kann zum Beispiel da auch die Kurve kriegen, indem man sagt, das, was ich erlebt habe, kann jeder erfahren. Das ist keine religiöse Sache, sondern es hat was mit einer Beziehung zu tun. Darf ich ihr es kurz zeigen? In anderen Worten, auch dort gilt, du kannst auch deinen eigenen Übergang finden, aber im Grunde genommen kannst du einfach höflich fragen, ob du diese 4 Symbole zeigen kannst und kannst dann in einer sehr simplen Einfachheit das Evangelium teilen. Jetzt mal die andere Folie zu The Four anwerfen. Warum ich The Four richtig, richtig lieb, ist folgendes. The Four gibt dir eine wahnsinnig geniale Anleitung, was die Kerndinge des Evangeliums sind. Warum ist es wichtig? Wir wollen nicht, oder du kannst es, aber in vielen Kontexten ist es nicht so zu empfehlen, bei Adam und Eva und bei Offenbarung zu enden. Es ist wichtig zu lernen, was sind die Grunddinge, die du kommunizieren willst. Und ich will mal kurz nochmal über The Four eingehen. Es ist aber eigentlich schon das, was ich zum Evangelium geteilt habe. Deswegen werde ich da jetzt sehr, sehr schnell drüber gehen. Aber werde das nochmal kurz erwähnen. Also der erste Punkt ist, Gott liebt mich. Und dann kannst du der Person erklären, hey, Gott liebt dich. Und er liebt dich über alles und er hat seine Liebe darin gezeigt, dass er selber durch Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und seinen Sohn auf die Welt geschickt hat. Und dann gehen wir auf das Problem ein, ich lebe getrennt von Gott. Und all diese Dinge, die daraus resultieren, dass man getrennt von Gott liebt und täglich dieser liebenden Gott ignoriert, nennt die Bibel Sünde. Sünde sind Sachen wie Legen, Stühlen, Unvergebenheit, Neid, Zorn, Hass. Und diese Dinge haben leider die Endstation in der ewigen Trennung von Gott. Die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Und dann habe ich was ganz Wichtiges gemacht. Ich habe auch dort ein Bild aufgezeigt, um mal die Person abzuholen und mit einzubeziehen. Was hat das mit dem eigenen Leben zu tun? Erinnert sich jemand an das Bild, was ich genutzt habe? Sag mal laut. Amen. Pastor Andi hat es gewusst. Halleluja. Eine Person war aufmerksam. Praise God. Amen. Ist Spaß, ich weiß, alle seid aufmerksam. Es war der Rucksack. Warum ist das so genial? Das Bild steht auch hier nochmal in der Broschüre drinnen. Gerne mal durchlesen. Das Geniale ist, dass du ratzfatz merkst, wo steht die Person. 3 Antworten, auch dort meistens möglich. Antwort A, so wie bei dem Beispiel, boah, ich bin so voller Sünde, ich falle mit dem Rucksack um. Antwort B, oh, ich habe ja gar nicht so viel Sünde. Was macht ihr dann? Ihr könnt elegant antworten und sagen, wisst ihr, es geht nicht darum, wie viel Sünde du gemacht hast. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod und jede Form der Sünde trennt dich von Gott. Und die 3. Antwort ist die, dass die Leute denken, sie sind besser wie Jesus. Die denken, sie haben gar keine Sünde, die haben gar keine Schuld. Was machst du dann? Ich will euch einladen, der Heilige Geist muss die Menschen überführen. Wir wollen den Leuten nichts überstülpen, nichts aufdringen. Wir vertrauen, dass das Evangelium in den Herzen eine Wirkung erzeugt, dass ein Same gesät ist und wir treten ein Stück zurück. Man erklärt nochmal das Konzept von Sünde und wenn auch dann die Person komplett ablehnen will, sei mit dem Heiligen Geist in Kontakt. Vielleicht gibt er dir einen Impuls, den du teilen darfst. Vielleicht kannst du für Heilung beten. Aber in dem Ganzen will ich dich einladen. Schubst die Person nicht die Treppen bildlich runter, sondern geh mit der Person so viele Schritte anhand des Gesprächsleitfaden, wie die Person auch bereit ist, mit dir zu gehen. Danach bin ich zum Kern des Evangeliums gegangen. Ich habe begonnen zu erzählen, wir können auch hier wieder die Folie ranwerfen. Jesus gab, die andere, das war schon die richtige, sorry. Jesus gab alles für dich. Und dann gehst du auf die Punkte ein, die wir gelernt haben. Dass Jesus gestorben ist am Kreuz für unsere Schuld, begraben und auferstanden ist. Und dann, danach kommt die wichtige Einladung. Wir wollen unbedingt eine Einladung aussprechen. Und an dem Punkt will ich kurz auf die Uhr gucken. Wisst ihr, ich bin heute ein bisschen wie die Deutsche Bahn. Ich bin zu spät. Also ich hoffe, ihr gebt mir noch 10 Minuten. Ne? Ich bin gleich fertig und dann machen wir nochmal eine kurze Übung. Ist das in Ordnung? Genau, ich gebe Vollgas. Amen, amen. Aber ich bin dankbar, dass ihr wie die Deutsche Bahn halt auch Gnade mit mir habt. Amen. Okay, also Einladung aussprechen. Warum ist das wichtig? Wir wollen den Menschen eine Einladung geben. Ihr wisst nicht, wann der letzte Moment sein wird, dass die Person lebt. Ihr wisst es nicht. Es ist wichtig, eine Einladung auszusprechen. Probiert bitte nicht von außen zu beurteilen, wie bereit die Person ist, sondern sprecht die Einladung aus. Ihr wisst nicht, ob die Person bereit ist. Warum? Ihr könnt nicht ins Herz reingucken. Was sind drei zentrale Möglichkeiten an Fragen? Jetzt gerne die andere Folie, die ihr aussprechen könnt. Ich habe hier drei Fragen formuliert. Die erste ist, spürst du, dass du mit Gott ins Reine kommen sollst? Oder was hält dich davon ab, dein Leben jetzt Jesus zu übergeben? Oder darf ich Jesus in mein, magst du Jesus in dein Herz aufnehmen? Ich habe eine kleine Sache an dem Punkt vergessen, auf die ich eingehen will. Es ist wichtig, den Leuten auch dort zu erklären, was sind denn die aktiven Schritte, wie man das tut. Und das sind zwei konkrete Dinge, auf die wir eingegangen sind, die wir nicht vergessen wollen. Und das ist Glaube und Buße. Also man steht in einer Riesengefahr, allein schon wie ich euch das jetzt gerade vorgestellt habe. Ihr habt es gemerkt, ich hätte fast die zwei wichtigsten Punkte vergessen. Nämlich, dass es wichtig ist, dass wir vertrauen und umkehren. Welches Bild habe ich hier gerade in dieser Dialog verwendet? Erinnert sich jemand? Wer hat aufgepasst? Ich habe ein Bild verwendet, wer weiß es noch. Steht auch in dem Heft drin, dürftet auch spickeln. Welches Bild habe ich verwendet, Becky? Umkehr. Die Straße. Ich habe von dieser Straße geredet und von dem U-Turn, den wir machen müssen. Amen. Ein geniales Bild, was auch dort wieder die Botschaft vermittelt. Hey, es geht darum, Jesus zu vertrauen. Aber dieses Vertrauen endet auch in einem aktiven Schritt der Nachfolge. Ganz wichtiger, zentraler Punkt. Und dann ladet ihr die Person ein und sagt, hey, wir beten. Und mit dem Gebet laden wir Jesus hier ein. Und dann betet er und dann schnappt er euch die Nummer. Und es wird richtig, richtig gut. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Leute Ja sagen werden. Was macht ihr, wenn die Person nicht bereit ist und sagt, nee, na, das ist nicht ganz mein Ding? Ganz elegante Möglichkeit. Bietet Gebet an. Vielleicht ist die Person nicht bereit, eine Entscheidung zu treffen, aber sie ist bereit, dass du sie segnest. Ich habe die verrücktesten Dinge erlebt. Ich habe für Leute gebetet, die haben Jesus gespürt, die haben geweint, die haben wirklich Gott begegnet, wo sie noch nicht ihr Leben Jesus gegeben haben und haben dann gemeinsam mit mir danach das Übergabegebet gebetet. Und das leitet mich zum letzten Punkt. Wenn du gebetet hast und die Person hat Gott erlebt, bitte, 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 lad die Person danach ein, Jesus Christus kennenzulernen und bete mit der Person, weil Jesus Christus rettet. An dem Punkt angekommen, werden wir jetzt Folgendes machen. Der ganze Predigt und Teaching und Part ist komplett abgeschlossen, aber mir wäre es echt doch ein Anliegen, dass wir uns zumindest mal 5-6 Minuten nehmen, dass ihr mal probiert, mit eurem Sitznachbar diesen Gesprächsleitfaden durchzugehen. Weil ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, das mal praktisch zu machen. Ihr habt coole Sachen von mir gehört, ich habe viele Sachen gesagt, die sicher gut und richtig sind, aber ich glaube, Übung macht den Meister. Deswegen lasst uns doch mal 5 Minuten nehmen und noch mal kurz mit deinem Nachbar, mit dem du unterwegs bist, jetzt mal ganz, ganz kurz diese ganzen Schritte durchsprechen und das mal machen. Du kannst auch gerne kreativ werden. Es ist so eine wunderschöne Lücke drinnen, das steht drinnen, finde deinen Gesprächseinstieg. Du erinnerst dich an die erste Frage. Da darfst du gerne kreativ werden. Ich will euch einladen, lasst uns 5 Minuten Zeit nehmen, das zu machen. Dann würde ich gleich im Gebet abschließen und es wird richtig gut. Also 5 Minuten nochmal kurz einen Power-Dialog, das wird richtig stark werden. Ey, das ist fantastisch, wie ihr übt und wie ihr weiter vorangeht und miteinander redet. Ihr dürft auch gerne gleich das weitermachen, würde aber jetzt an den Punkt einen Knopf mit dem offiziellen Gottesdienst ranmachen. Genau, vielleicht könnt ihr nochmal kurz zur Ruhe kommen und mir zuhören. Hab noch 2 Punkte zu sagen. Aber ich bin begeistert, wie sehr ihr in der Konversation drinnen steckt. Das spricht davon, dass ihr was mitgenommen habt und das freut mich sehr. Halleluja. Genau. Lass uns nochmal kurz zur Ruhe kommen. Ihr macht es aber spitze. Also, come on, richtig schön. Der erste Punkt, den ich machen will, ist Übung macht den Meister. Übung macht den Meister. Das ist was ganz Normales und manchmal denken wir gerade beim Thema Evangelisation, das kommt denn einfach so aus einem raus inspiriert vom Heiligen Geist. Was ich in meinem Leben erlebt habe, ist, es ist Übung. Es ist Übung zu lernen, wie man kommuniziert. Es ist Übung zu lernen, wie man das Zeugnis vermittelt. Es ist Übung zu lernen, auch welche Argumente es manchmal hilfreich sind, auch Leuten zu geben bei Rückfragen. Und ich will euch einfach ermutigen, geht auf diese Reise mit Jesus, gemeinsam mit dem Heiligen Geist und lasst euch von ihm gebrauchen, Licht zu sein. Ihr habt geniale Möglichkeiten in der Kita, in der Schule, in der Universität, auf der Arbeit, im Fußballverein, egal wo ihr seid, ich glaube, ihr seid dort aus einem gewissen Grund. Und Gott wird euch dort gebrauchen und ich freue mich wirklich auf Zeugnisse, die wir gemeinsam erleben werden über die kommenden Wochen. Die zweite Sache ist, die ich euch mitgeben will, lasst uns beten. Und ich will euch persönlich einladen, ganz gezielt mal die nächsten 30 Tage für 5 Menschen zu beten, die euch der Heilige Geist aufs Herz gibt. Ich habe ja so die erste Seite dieses Flyers und da sind 5 Felder. Und ich will euch einladen, mal zu Hause ins Gebet zu gehen und dort 5 Namen aufzuschreiben, für die ihr die nächsten 30 Tage beten möchtet. Und dann will ich euch einladen, bleibt nicht beim Gebet stehen, sondern so wie wir heute am Beginn der Predigt gehört haben, die Jünger wurden zu ihrer eigenen Gebetsantwort. Du wirst zu deiner eigenen Gebetsantwort werden für diese Person, für die du betest. Und ich bin echt erstaunt, welche genialen Zeugnisse wir hier in unserer Mitte haben, welche Taufen wir erleben werden, welche Durchbrüche wir erleben werden, welche Begegnungen wir erleben werden und wie wir einfach echt Wachstum erleben werden hier in der Gemeinde durch dein Zeugnis, durch dein Evangelium. Das wird richtig gut werden. Zu aller Abschluss würde ich beten und dann freue ich mich auf einen leckeren Kaffee, gute Gemeinschaft und auf einen schönen Sonntag. Jesus, wir danken dir für die Zeit, die wir gehabt haben. Wir danken dir für all die Gedanken und die Impulse, die weitergegeben worden sind. Und Jesus, ich bete einfach, dass du die Woche segnest, dass du die Wochen segnest. Jesus, ich bete für Multiplikation, dass das Ganze nicht im Raum bleibt, sondern dass wir rausgehen, Licht sind. Und jetzt würde ich diesen Staffelstab des Evangeliums ergreifen und rausgehen und hineintreten in Verantwortung für das, was du uns in die Hand gegeben hast. Jesus, wir lieben dich, wir preisen dich und so segne ich jeden Einzelnen. Ich segne die Zeit, die Heimfahrt und alles, was kommt. In Jesu Namen. Amen. Seid herzlich gesegnet. Applaus